die Niederungen der Pop- und Rockmusik.
Sex, Gewalt, Drogenkonsum, Okkultes.
Boah, das tut weh.
Da ging es dann schon ein bisschen um das Saubermann-Image.
Eine wirklich dreckige, schmutzige Heavy-Metal-Band.
Wieso denn Waffengewalt?
Da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass die Alarmglocken geschrillt haben.
Ach so, und oh klar. Gott, Leute, nee.
Boys of Summer, der 80er-Jahre-Podcast, ist wieder zurück und zwar diesmal mit einer Jubiläumsfolge. Es ist unsere 20. Folge und wir hatten ja schon in Folge 10 uns selbst beschenkt und euch natürlich auch mit den nervigsten Songs der 80er. Und heute haben wir uns wieder was Besonderes überlegt und zwar geht es heute wirklich in die Niederungen der Pop- und Rockmusik. Alex, was haben wir mitgenommen?
Es hat schon wieder so einen negativen Touch. Irgendwie sind wir beim Jubiläum nie so in Feierlaune. Oder wir sind einfach, einfach Fan von anrüchigen, verruchten Aufnahmen. Denn darum geht es natürlich heute. Es geht um die Filthy 15, auch wenn es unsere 20. Folge ist. Es geht um Songs, die Mitte der 80er Jahre durchaus Wirbel in den USA gemacht haben. Es geht um Sex, Masturbation, Gewalt, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, um Okkultes und ja, wie gesagt, um alles, was die Popmusik unseren armen Kindern in die Ohren spült. Eckart, wer ist auf diese wunderbare Idee gekommen, dass man solche Songs an den Pranger stellen müsse?
Puh, das war die Politikergattin Tipper Gore. Ja, wir kennen ihren Mann Al Gore, der war Vizepräsident der USA. Später, der war Präsidentschaftskandidat und hat sogar den Friedensnobelpreis gewonnen. Aber Tipper Gore kam 1984 auf die Idee, wir müssen da was tun, weil die Popmusik ist einfach nicht mehr das, was wir in den 50ern, in unserer Jugend so kannten. Das heißt,
die scheinbar harmlosen Zeiten
sind vorbei. Die harmlosen Zeiten sind vorbei, genau.
Was hat sie sich angehört? Womit ging das ganze Elend los?
Das ganze Elend ging damit los, dass sie ihrer damals 11-jährigen Tochter 1984 ein Album, vielleicht zu Weihnachten, wer weiß, geschenkt hat, und zwar Purple Rain von Prince. Und die beiden haben sich das Album in bester Familientradition dann zusammen angehört und ihnen blieb dann irgendwann der Atem stocken. Und zwar bei dem Song Darling Nikki. Und bei dem Song geht's um Sex, um Masturbation. Und was kann man einer 11-jährigen Tochter Schöneres antun als so einen Song? Und daraufhin kam sie auf die Idee, oh, wir müssen dagegen was tun. Und sie hat dann mit anderen Politikergattinnen das sogenannte PMRC ins Leben gerufen, das Parents Music Resource Center.
Das Ganze war durchaus angelehnt oder sollte angelehnt werden an eine Art Kontrolle oder vielleicht auch Selbstkontrolle, wie es sie beispielsweise in der Filmwirtschaft gibt. Also wenn wir schon bei dem Vokabular sind, wir kennen das aus Deutschland, ne? Wir haben FSK 6, FSK 12 und so weiter. Das ist die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft und vielleicht wäre das durchaus ein Modell gewesen, das auch Tipper Gore und ihre Kolleginnen gerne für Musik gesehen hätten. Auf jeden Fall sollte verhindert werden, dass solche Inhalte komplett ungefiltert auf die Kinder, auf die Jugend in den USA losgelassen werden können. Und Hauptziel sollte es erstmal sein, das Ganze auch politisch aufs Tableau zu bringen. Und dafür wurde eben ein wunderbares Beispiel Mixtape zusammengestellt. Und das ist schon immer noch sehr, sehr partytauglich. Und das sind eben die Filthy 15, 15 Songs aus Pop, Rock und auch durchaus frühem Heavy Metal, die wir jetzt gleich einmal durchgehen wollen. Das wird sich auch noch mit in die nächste Folge ziehen, denn natürlich möchten wir mit unseren gewohnt scharfen kritischen Textanalysen auch angemessen in die Tiefe gehen.
Aber wir machen das natürlich ganz in bester Die Ärzte-Tradition. Wir sprechen natürlich nicht über Sex und Gewalt und Drogen und Okkultes, sondern wir wollen natürlich nur davor warnen, ist ja ganz klar.
Deshalb ist dieser Podcast ja auch für alle Altersstufen gedacht. Damit stecken wir aber natürlich eigentlich schon so ein bisschen in der Sache drin, nämlich wo fängt man an, wo hört man auf, ne? Was ist wirklich geeignet, was ist ungeeignet, wo zieht man Grenzen, wer entscheidet eigentlich, was zumutbar ist, was nicht zumutbar ist. Ich meine, die USA haben sich da immer schon ein bisschen leicht gemacht mit irgendwelchen Listen. Wir kennen die 7 Dirty Words, das sind 7, ja, relativ simple Schimpfwörter. Die meisten,
die wir jetzt aber nicht wiedergeben wollen, natürlich.
Natürlich nicht, weil wir ja ein Aufklärungspodcast sind. Und man sieht einfach, ne, Zensur in Listenform hat durchaus gut und sehr viele Jahrzehnte in den USA funktioniert. Tatsächlich geht es hier aber dann doch mehr um die Inhalte. Ich überfliege gerade mal die 15 Songtitel, da kommt doch eines der bösen Wörter vor. wie auch immer, ich weiß nicht, Eckart, sollen wir einfach mal starten?
Wir starten einfach mal, genau. Und wo wir gerade bei Prince und Purple Rain waren, auf Platz 1 dieser Liste, also ich weiß nicht, ob sie wirklich auch inhaltlich gerankt ist, ich glaube nicht, aber an erster Stelle steht dann tatsächlich Prince mit Darling Nikki. Und das ist ein Song von Purple Rain, der jetzt nicht als Single veröffentlicht wurde, der, ja, vielleicht, wenn man das Album nicht kennt, den meisten vielleicht gar nicht so bekannt ist. Aber wir sind ja ein Aufklärungspodcast im besten Sinne und deswegen hören wir einfach mal rein. Darling Nikki, Prince.
Darling Nikki von Prince and the Revolution natürlich. Eckart, sollten Kinder sowas hören?
Naja, also ich weiß nicht, wie das ist. Also wenn man natürlich englischsprachig aufwächst, dann sind die ersten 4 Textzeilen schon sehr explizit, so wie wir das heute kennen. Nicht? Es sind explizit Lyrics und damit ihr auch wisst, wovon wir sprechen, sollten wir die einfach mal wiedergeben. A new girl named Nikki. I guess you could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. Wie schön ist das denn?
Also in deiner Vortragsweise sowieso. Das ist der Punkt. Die ersten Zeilen sind halt einfach, machen halt das weitere Setting komplett klar. Danach geht Prince eigentlich auf eine viel metaphorischere Ebene. She took me to her castle und so weiter. Wo man durchaus noch argumentieren könnte, ja, ist ja alles gar nicht so oder der Teufel steckt im Detail oder sonst irgendwas. Aber ganz klar, die ersten Zeilen machen klar, worum es hier geht. Und ich finde, du hast aber ja schon einen der wichtigsten Punkte zu diesem ganzen Thema angesprochen gerade, wo man sich fragt, können wir als Deutsche überhaupt da mitreden? Nämlich, ja, wenn man englischsprachig aufgewachsen ist. Und es ist ja immer noch was anderes, auch wenn man oder auch wenn ich das jetzt als, was weiß ich, 12-Jähriger oder so verstanden hätte, die Worte dringen natürlich anders auf dich ein einfach. Ne?
Ja.
Es ist, Es ist, ich bin sehr, sehr oft sehr, sehr froh, dass wir keine englischen Muttersprachler sind, weil ich glaube, unabhängig von sowas, müssten wir auch wirklich unglaublich viel schlechte Texte einfach ertragen.
Das stimmt,
die uns wirklich, wirklich, ne, wie gesagt, wir verstehen das schon, aber es ist ganz einfach dieser Übersetzungsfilter einfach noch drüber und ich bin sehr, sehr froh darum, dass wir uns manche Texte nicht einfach so einverleiben müssen.
Ja gut, wir haben uns jetzt natürlich auch ein Live-Video von Prince angeguckt und ich meine, wenn Elvis Presley Ende der 50er Jahre schon ein Skandal war mit seinem Beckenschwung, der dann halt wirklich im Fernsehen auch gar nicht gezeigt wurde. Also es wurde Elvis immer nur oberhalb der Gürtellinie gezeigt, damit man ja nicht seinen sexuell aufgeladenen Beckenschwung sehen konnte. Hey. Und wenn man jetzt hier Prince über die Bühne hopsen sieht, also das ist natürlich schon eine ganz andere Ebene. Und Da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass im Hause Gore damals wirklich die Alarmglocken geschrillt haben und dass die Kinder da, tja, ich weiß nicht.
Es ist schon interessant, dass wirklich die Gründung des PMRC auch, ich sag mal, ein bisschen gesponsert wurde, wirklich finanziell. Und zwar einmal durch Joseph Kors, der unter anderem Bier herstellt, vertreibt, wie auch immer. Aber auch Mike Love, den wir von den Beach Boys kennen, hat sich da finanziell beteiligt. Und ja, ich meine, man könnte jetzt, ich will jetzt nicht anfangen, die Beach Boys, die Saubermänner der amerikanischen Popmusik zu nennen, aber es ist natürlich schon interessant. Ne? Mike Love ist heute auch, ich möchte jetzt nicht sagen glühender, aber definitiv Trump-Supporter. Und ja, auch damals hat er so gesehen schon ein wenig politisch mitgemischt, indem es ja um die Zensur von Musik ging, kann man durchaus so sagen. Wir können später nochmal schauen, was für konkrete Forderungen das PMRC eigentlich hatte. Ich würde aber sagen, wir gehen einmal zum nächsten Song bis dahin über.
Genau, das machen wir. Und zwar ist der nächste Song auf der Liste von Sheena Easton.
Die kennen wir doch.
Oh, ja. Die hatten wir vor 2 Folgen. Und zwar war sie dort mit einem Bond-Song vertreten. For Your Eyes Only. Und hier ist sie mit dem Song vertreten, Sugar Waltz. Was sind die Sugar Waltz? Wir finden das einfach mal raus. Ne? Wir hören einfach mal rein. Sheena Easton, Sugar Waltz.
Das war Sugar Waltz von Sheena Easton. Und wir haben es ebenso schön direkt das mal angesprochen. Egal, wie explizit ist es oder was sind, gibt es Stellen, die ja, die das Ganze unübersehbar sexuell machen?
Tja, also vielleicht hat man sich hier auch so ein bisschen daran ja, vielleicht hat man einfach auch geguckt, okay, was hat Prince denn noch für Lieder geschrieben? Und Prince hat zufällig diesen Song auch geschrieben und da heißt es hier in dem Text, es ist schon ziemlich explizit. Nicht? Also Blood races to your private spots, das ist ziemlich eindeutig, würde ich sagen.
Das finde ich Stelle Nummer 1, die man nicht mehr anders interpretieren kann. Let me know
there's a fire, you can't fight passion when passion is hot, temperatures rise inside my sugar walls. Und dann, ja,
nah dran, aber ließe sich noch, also wenn ich jetzt vor Gericht stünde, ließe sich da irgendwie noch was draus biegen, finde ich.
Was jetzt die Sugar Walls sein sollen, das
ist natürlich mit den Private Spots davor klar, aber das ist die Zeit und dann haben wir natürlich am Ende nochmal, nachdem es die ganze Zeit um die Sugar Walls geht, come spend the night inside my Sugar Walls. Das wird dann eventuell auch ein bisschen schwierig, aber vielleicht.
Ja. Es könnte natürlich auch irgendein Raum sein, nicht? Also,
ja, Candyland.
Candyland,
oder so,
sicher.
Aber
und
nein,
bring also, deine Love Rocket mit, ganz klar.
Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist aber vom. Es ist schon ein bisschen weniger explizit als der Prince-Song vorhin. Also ich finde.
Du willst damit sagen, dass Prince sich so ein bisschen zurückgehalten hat, weil es.
Nee, ich will damit sagen, dass sie das vielleicht ihrer Tochter ein bisschen eher hätte vorspielen können als das Original von Prince, als den Prince-Song von vorhin.
Darling Nikki, genau.
Wir wissen, was sie meinte, sagen wir es mal so.
Und wie ist der Song? Funky, ne?
Funky bis egal.
Ja, ist nicht so dein Favorit aus der Liste.
Doch, aber bleibt.
Hat jetzt nicht so diesen Riesenrefrain, ne?
So ist es, genau. Wir sprachen eben davon, was wollte das PMRC eigentlich erreichen, außer rumzupöbeln und natürlich Kunst zu verbieten. Das PMRC wollte, dass Warnhinweise bezüglich Texten auf Albumcover gedruckt werden. Wir können schon mal ein bisschen spoilern, das hat funktioniert. Sie wollten, dass Plattenläden Alben mit expliziten Coverdarstellungen unter der Ladentheke verkaufen müssen. Sie wollten Fernsehsender dazu bringen, dass explizite Songs und Videos nicht gesendet werden. Und es sollte auch generell mal überdacht werden, ob man eigentlich Verträge mit Musikern überhaupt abschließen will, die violently or sexually in concert performt haben.
Ja, und da geht es dann natürlich wirklich nicht nur um Symbolpolitik, sondern halt wirklich um, ne, das Kerngeschäft. Ne? Es ist eine Industrie und die Künstler müssen natürlich davon leben. Und wenn sie dann nicht mehr unter Vertrag genommen werden dürfen oder wenn ihre Songs nicht mehr gespielt werden, dann kann das natürlich schon, ne, die Künstler halt wirklich an dem treffen, was sie am Private Spot, genau. Das heißt, wenn sie halt Umsatzeinbußen haben oder einfach nicht mehr ihren Lebensunterhalt. Also wir denken jetzt natürlich immer irgendwie an die erfolgreichen Künstler, aber das betrifft natürlich jeden, auch die weniger erfolgreichen. Wenn die dann halt irgendwie nicht mehr von ihrer Musik leben können, dann ist es natürlich schon eine ziemlich große Bedrohung, die von diesem PMRC ausgeht. Und das heißt, sie haben natürlich schon eine große Macht.
Aber sie kämpfen natürlich auch gegen eine Bedrohung. Es ist damals, wir merken es, wir bleiben jetzt auch bei den nächsten beiden Songs noch beim Thema Sex. Und damals, als es dann um diese Senatsanhörung ging, die dann auch zum Thema stattgegeben wurde, fiel dann auch der Begriff Pornrock einmal. Und ich finde es ganz lustig, denn es kommt ja später auch noch das Thema Okkultismus auf. Wo es dann eben in die satanistische Richtung gibt. Und ich meine, komplette Beschäftigung mit Heavy Metal ist eh nochmal ein eigenes Thema. Umso lustiger finde ich es, dass mit Judas Priest jetzt als nächstes die erste Metal-Band folgt, deren Song Eat Me Alive allerdings nicht für Okkultism, sondern auch wieder für Sex und Violence auf die Liste gesetzt wurde. Und ich würde sagen, das ist endlich mal die Metal-Premiere hier im Boys of Summer Podcast.
Na, endlich.
Ja, endlich. Da wollen wir die ganze Zeit hin. Judas Priest mit Eat Me Alive in der Playlist.
Judas Priest, Eat Me Alive. Und wir haben schon gehört, es geht dabei auch wieder um Sex. Und um welche Textstelle geht's hier? Eigentlich um den ganzen Text, oder?
Ja, ich glaube, hier können wir schon uns mal darauf einigen, dass es um den ganzen Text geht. Das gehört einfach verboten. Das ist keine Musik, das ist keine Kunst.
Aber es sind schöne Textstellen dabei, ja, wenn ich hier mal zitieren darf. Natürlich wieder,
das ist schon blumig.
Bound to deliver as you give and I collect. Squealing impassioned as a rod of steel injects. Und dann geht's noch weiter. Launch to the maximum, spread eagle to the wall. Das ist natürlich schon sehr, you're well equipped to take it all. Ja, wunderbar.
Also Tipper Gore ist der Meinung, dass hier aber auch die Grenze zur Gewalt überschritten wird. Und dann steht natürlich bei der Mischung aus Sex und Gewalt ganz schön das Thema Vergewaltigung auf dem Plan. Was sagst du, wie empfindest du's?
Gewalt? Puh, nee.
Es ist halt einfach dieses, ne, wie Rod of Steel und blablabla. Ja. Es ist halt einfach sehr, ein sehr martialischer Sprache.
Natürlich, aber das passt dann natürlich auch zu Judas Priest zu der Zeit. Ne? Also ich meine, sie haben halt Heavy Metal gemacht und sie hatten 1984 war das auf ihrer Tour dann halt auch so ein Roboter, der dann halt diese Arme bewegen konnte und so weiter. Also alles war natürlich irgendwie auch in den Texten so auf dieses Steel Monster und keine Ahnung gemünzt. Also insofern, weiß nicht.
Würdest du sagen, ihr fehlte da einfach ein bisschen Kontext? Oder?
Sie hätte vielleicht einfach mal auf so ein Konzert gehen sollen.
Würdest du eine Wertung vornehmen wollen?
Du meinst jetzt, ob der Song gut ist oder ob der möglichst, ja, ob der zu Recht auf der Liste landete?
Nein, wir müssen uns dem Ganzen ja schon irgendwie auch ein bisschen moralisch irgendwie nähern. Also ich bin auch in einer Zeit aufgewachsen, wo natürlich noch viel härtere Sachen ungefiltert auf einen aufgeprasselt sind, egal ob mit oder ohne MTV.
Also ich glaube, genau, du sagst es schon richtig, also das Ende der Fahnenstange war damals noch nicht erreicht. Ne?
Kannst du denn das Grundbestreben, also unabhängig von, denkt jemand an die Kinder, müssen wir die Kinder beschützen, sonst irgendwie, dass das Grundbestreben dahinter, denn
naja gut, es ist natürlich schon irgendwie eine sehr lyrische Aufarbeitung des Themas, also dass man halt über Liebe, über Sex oder ja auch über Sex dann tatsächlich spricht, beziehungsweise singt. Ich meine, das gab es natürlich schon früher und die Sprache hat sich natürlich verändert und es ist aber trotzdem. Also
hier
es
ist ja schon trotzdem, recht platt.
Ja, naja, es ist schon irgendwie noch eine lyrische Aufarbeitung, würde ich mal sagen. Oder? Ja,
das ist natürlich so eine Diskussion, die kennt man eigentlich, lyrische Aufarbeitung von kontroversen Themen. Für diese ganze Diskussion steht in Deutschland ja gefühlt einfach Rammstein-Pate. So, ne? Es ist ja einfach so. Ja, ich sehe, wir müssen uns der ganzen Sache noch im weiteren Verlauf ein bisschen nähern, um uns da wirklich moralisch auf festen Sohlen zu bewegen.
Genau, und wir sehen dann halt auch im weiteren Verlauf, wie andere Beispiele dann aussehen. Ob die vielleicht noch unverblümter zur Sache kommen oder nicht. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach weiter zum nächsten Song. Und
jawohl.
Der Song Nummer 4 auf der Liste der Filthy 15 stammt von der kanadischen Künstlerin Vanity. Und ihr Song heißt Strap on Robbie Baby. Und was hat's damit auf sich?
Finden wir's raus.
Das war die kanadische Künstlerin Denise Katrina Matthews, die unter ihrem Künstlernamen Vanity einige Erfolge hatte, Anfang bis Mitte der 80er. Und auch hier wieder, sie war Freundin von Prince. Wie kommt's? Ja. Das heißt, offensichtlich haben Tipper Gore und Co. doch ziemlich im Backkatalog von Prince gewildert und geguckt, was hat er eigentlich noch geschrieben?
Also mir lag es jetzt schon auf der Zunge zu sagen, sie haben gegoogelt, aber das war ja, glaube ich, nicht so. Ja, aber geschrieben hat er das
ja nicht. Er hat es nicht geschrieben, genau. Nee. Aber
überhaupt wäre es, ja, also alles um diesen Mann rum ist offenbar wirklich kritisch und
natürlich, verwerflich. Worum geht's denn?
Hinter dem schönen Purple Rain steckt noch mehr. Worum geht's? Es geht um eine Electric Machine. Hast du das Zitat von uns?
And ja, it's me and makes me want to Reicht das? Oder soll ich noch weiter?
Ich glaube, das reicht. Es geht auf jeden Fall um die Freude, die Venti mit einem elektrischen Apparat empfindet und die sie machen lässt.
Schöner kann man es nicht ausdrücken, ja.
Es ist natürlich irgendwie auch sexuelle Revolution durch und durch, muss man einfach sagen, irgendwie so. Also, dass über Sex gesungen wird, ist schon schlimm, aber jetzt auch noch eine Frau, die sich halt selbstständig Freude bereitet. Ich kann das jetzt gerade zeitlich nicht genau einordnen, aber wahrscheinlich auch schon eine heikle Angelegenheit.
Du sprichst jetzt von so einem Massagestab oder so einem Gesichtsmassagestab, ja, nicht?
Richtig.
Ja, völlig richtig, genau. Ja.
Nein, ernstes Thema, natürlich hat sie, ja, ihre rechte Strafe ist vielleicht ein bisschen hart, aber nachdem ihre Karriere dann ein wenig den Bach unterging, verfiel Vanity auch ein bisschen in die Drogenabhängigkeit. Aber es gibt ein Happy End, denn 1992 wurde sie wiedergeboren, als Christin selbstverständlich, und hat sich von jeglichen Sexualized Roles distanziert und
Halleluja.
Ja, ja. Hat gepredigt auch. Ja, richtig. Halleluja. Schöner kann man es eigentlich gar nicht sagen.
Das heißt, das war ein später Erfolg für Tipper Gore und ihre Bande und
Ihre Bande.
Ja, ihre Gummibärchenbande, wollte ich schon sagen. Ich dachte daran, auf jeden Fall.
Herrlich. Erfolg hatten sie ja so gesehen auch durchaus. Wir können schon mal einen Schritt weitergehen. Was wir Tipper Gore und den anderen Damen verdanken, ist der sogenannte Tipper-Sticker. Und vielleicht ahnt ihr es schon. Es ist der Sticker, der besagt:
Parental Advisory, Explicit Lyrics or Content oder was
oder
auch
Content,
immer.
Oder Content, ganz genau.
Das heißt,
auf eins bei deutschen Hip-Hop-Alben gibt es das mit Verbraucherhinweis, explizite Texte oder so. Ich muss mal gucken.
Geplant war das Ganze natürlich als Warnhinweis für die Eltern. Ne? Hier, pass auf, eure Kinder und so weiter, die Sprache ist nicht schön und bitte guckt, was eure Kinder da hören. Und Ja, geendet ist das Ganze natürlich als Verbrauchertipp, ne? Das heißt, wenn der Sticker drauf war, dann hat man doch extra erstmal,
Tippers-Tipp.
dann hat man noch die Lyrics dann erstmal durchgelesen und sich daran delektiert.
Es wurde natürlich sehr viel Bezug darauf genommen. Es haben sich auch nicht wenige Bands dazu später geäußert. Auch von Judas Priest gab es zum Beispiel direkt einen Antwortsong auf dem nächsten Album. Zunächst muss man aber mal sagen, sah es ja eigentlich also funktionieren können. Zum Beispiel Walmart, ne, mit einer nicht geringen Marktmacht in den Vereinigten Staaten, hat damals dann schon erstmal gesagt, wir verkaufen keine Alben mehr, die so einen Sticker haben, so. Ne, also da ging es dann schon ein bisschen um das Saubermann-Image, würde ich behaupten. Andere haben gesagt, wir verkaufen das auch wirklich nur noch an Erwachsene, ne, was dann, glaube ich, ein bisschen Richtung dieses unter die Ladentheke ging. Aber ja, ich würde sagen, das ist jetzt auch aus meiner 2000er-Erfahrung, hat auf jeden Fall schon mal hierzulande, glaube ich, nicht so viel genutzt. Damit könnten wir doch einmal in Richtung des nächsten Songs schauen. Und ich bin so gespannt, denn es geht nicht um Sex. Es geht um Gewalt und Sprache. So sagt es jedenfalls hier die Liste.
Und wer ist da besser für geeignet als Mötley Crüe, eine wirklich dreckige, schmutzige Heavy-Metal-Band aus den USA? Und der Song, der heißt Bastard. Und wir hören jetzt einfach mal rein, würde ich sagen.
Ja, das waren Mötley Crüe mit ihrem Bastard. Und ja, ich würde mal sagen, es ist ein ziemlich stumpfer Gewalttext. Ja, kann man schon, glaube ich, so sagen. Ne? Ich darf auch mal zitieren. Out go the lights, in goes my knife, pull out his life, consider that bastard dead. Also,
ja.
Ich weiß nicht, ich finde es nicht so explizit. Ja, es geht definitiv darum, dass jemand gewaltsam getötet wird, wurde, sonst was. Aber ich finde, es mangelt ja an jeglichen Details eigentlich, oder?
Ja.
Ach so, ja. Make it quick, blow off his head. Ja, okay. Ja. Aber
es ist wirklich so, weiß nicht, also das ist so. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil dir offensichtlich fehlen ja auch Mötley Crüe so ein bisschen die Worte, um ja, es ist schon irgendwie so ein bisschen
stumpfes Trumpf,
ja, genau. Ich meine, es passt natürlich auch zum Albumcover, wo halt die vier Mitglieder von Mötley Crüe zu sehen sind und ne, schwarze Haare, außer Vince Neil, der Sänger, war blond. Und wild geschminkt und sie sehen natürlich wild aus, aber es sind irgendwie auch so Kunstfiguren, nicht? Also, ich weiß nicht. Es ist.
Apropos Kunst, ich habe mir jetzt nochmal die Bewertungskategorien für Filme in Amerika aufgemacht und man hat da, also ich bin, was das angeht, wahrscheinlich sehr Klischee, sehr viele Klischees im Kopf irgendwie, aber dass ja da irgendwie Sexualität viel schlimmer sei als Gewalt irgendwie, ne? Und also zumindest was jetzt profane Sprache angeht, ist es halt hier, dass das wirklich das Wort Fuck halt ganz, ganz schnell auch zu einer höheren Wertung.
Das heißt, wenn unser Podcast jetzt ein Film wäre in den USA, dann hätten wir sofort irgendwie so ein Label drauf, ja? Weil du hast jetzt Fuck gesagt.
Das ist aber halt die Frage. Ja, aber das ist halt die Frage. Was wäre, wenn unser Podcast ein Film wäre oder wenn unser Podcast ein Album, ein Musikalbum wäre?
Wir hätten jetzt auch den Sticker drauf, ganz klar.
Was wäre schlimmer? Genau. Und ja, das. Also wie gesagt, ich habe irgendwie so dieses Klischee in Amerika, alles so Gewalt, Blut, bla bla, ist halt voll okay, aber wenn irgendwie irgendein Kuss ein bisschen intensiver gezeigt wird, dann wird schon kritisch oder so. Und was ja im Grunde diese Liste und ihre Gewichtung auch ein bisschen bestätigt, darum wundere ich mich, dass irgendwie das jetzt hier so als ein Ding für Gewalt irgendwie rausgezogen wird. Ich meine, der Song hat, soweit ich weiß, nichts mit Prince zu tun, also daran kann es jetzt auch nicht liegen. Und ich hätte jetzt auch gedacht, wirklich bei Rockbands und bei Heavy-Metal-Bands, wie wir es bei Judas Priest eben hatten, dass es da viel, viel mehr Richtung Satanismus, also viel mehr diesen, ne, diese christlichen Ängste davor, dass hier die Jugend irgendwie verführt wird, hätte ich viel mehr dahinter erwartet, als halt wirklich Sorge vor solchen stumpfen Gewalttexten, wo ich halt glaube, dass halt irgendwie, ja, jemand getötet wird, wird vielleicht auch so in Filmen, die nicht ab 18 freigegeben sind, auch damals schon zu sehen.
Ja, ja, das ist alles richtig, Mutmaßung. Ne? Das stimmt wirklich. Ne? Also, und auf der anderen Seite, also was heißt auf der anderen Seite jetzt, wenn man sich mal fragt, wie wurden die Songs ausgewählt? Ne? Also du hast vorhin schon gesagt, wahrscheinlich heute würden sie googeln und dann gucken, was sie gefunden haben. Damals war das, glaube ich, schon das, was populär und angesagt war. Und auch gerade im Jahr 1984 offensichtlich, wo halt wirklich diese Initiative ins Leben gerufen wurde. Und das heißt, also dieser Zeithorizont, der ist schon sehr, sehr begrenzt. Und dann hat man jetzt auch nicht, man ist auch nicht besonders in die Tiefe gegangen. Ne? Man hat jetzt nicht irgendwie Underground-Bands genommen, die vielleicht noch sehr viel expliziter dann zu, also textlich zur Sache gegangen sind.
Aber es ist halt auch, also trotzdem wirkt es nämlich teilweise so an der Grenze zu willkürlich. Und wenn man dann auch überlegt, also es ist ja auch nicht, was man ja auch durchaus erstmal bei den USA nehmen könnte, es ist ja nicht auf die USA oder auf Künstlerinnen und Künstler aus den USA beschränkt. Ne? Mhm. Wir haben britische Künstler dabei, wir haben kanadische Künstler dabei. Und wenn ich dann jetzt auch nochmal an so unsere bisherigen Folgen zurückdenke, was wir zum Beispiel für unaussprechliche Dinge bei Frankie Goes to Hollywood oder so gehört haben, wo wir ne, auch, ihr hört gerne nochmal rein, gehört haben, dass sich da Radiomoderatoren über echauffiert haben und sonst irgendwas. Das finde ich teilweise, ja, was heißt härter, aber naja, keine Ahnung, vielleicht kann man doch einfach sagen, dass die Briten besser damit klargekommen sind, ich weiß es nicht.
Ja, ja, ist auf jeden Fall richtig, genau.
Nun ja.
Frankie Goes to Hollywood übrigens tauchen in der Liste gar nicht auf. Ne? Also das nur so viel, genau. Ohne das jetzt zu sehr zu spoilern, aber ja, die das meine ich. Sind dem, also der Kelch ist an ihnen vorbeigegangen. Wer taucht auf der Liste noch auf? Du hast gerade eben gesagt, britische Künstler ja, aber auch Australien ist vertreten. Und zwar mit der Band AC/DC. Und der Songtitel, der ist schon sehr, naja, er verspricht, glaube ich, nicht zu wenig, denn er heißt Let Me Put My Love Into You. Und ich würde sagen, wir hören mal rein, oder?
Jawohl, Let Me Put My Love Into You vom schwarzen Album Back in Black. Ja, Let Me Put My Love Into You von AC/DC. Ich muss sagen, hier kommt jetzt wirklich meine deutsche Perspektive zum Tragen, denn ich kannte das Lied schon länger und so eindeutig der Titel auch ist, wie du es sagst, drüber nachgedacht habe ich eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, du oder?
Eigentlich ist es schon ziemlich deutlich, oder?
Eigentlich ja, aber das, man muss halt aktiv für eine Fremdsprache, ja, also ich klar. Jedenfalls, muss schon aktiv auch drüber nachdenken. Und dann ist es natürlich völlig klar. Aber
die
sonst nimmt man das erstmal
genau,
so hin.
Und die Textzeile, an der Anstoß genommen wurde, war dann halt wirklich Let me cut your cake with my knife. Also wieder hier die lyrische Komponente beziehungsweise die lyrische Übersetzung von dem Geschlechtsakt letzten Endes. Und
ich finde es aber tatsächlich ansonsten, also genau, ne?
Aber ansonsten.
Gesagt, genau, es geht auch hier wieder um Sex als Thema. Ansonsten finde ich es tatsächlich gar nicht so krass. Ich finde das, also wir haben auch wieder hier, ne? Die Artillerie und so und My Machine, I Got the Power. Und also
ja.
Eher wieder diesen martialischen Touch oder einfach so ein bisschen toxische Männlichkeit auch irgendwie eher. Was da natürlich auch mit reinspielt.
Ja, aber letzten Endes, wie du sagst, ne, wahrscheinlich bleibt mehr im Kopf hängen, dass der Song wirklich einen guten Refrain hat, dass er einen schönen Drive hat und dass der Gesang natürlich erste Sahne ist. Also ganz klar, ne? Das ist AC/DC so, wie man sie hören möchte.
Da kommt jetzt, der Fan in dir raus, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, wir haben schon mal gesagt, dass das Ganze eine doch recht ordentliche Party-Playlist abgibt. Sage ich nochmal vielen Dank, Tippa.
Ja, ganz, ganz witzig ist eigentlich noch, wie AC/DC auf diese Anschuldigung des damals schon 4 oder 5 Jahre alten Songs reagiert haben. Denn sie haben gesagt, naja, uns jetzt hiermit zu zensieren, das ist im Grunde genommen satanische Intoleranz. Und damit haben sie natürlich schon versucht, ja, Tipper Gore und ihr PMRC mit den eigenen Waffen zu schlagen.
Genau, und dieser Kampf, bei dem mit den schärfsten Waffen gekämpft wurde, wurde dann ja auch im Senat ausgetragen. Und zwar im Senatskomitee für Commerce, Science and Transportation. Und es gab drei Kronzeugen. Nein, das ist alles nicht juristisch korrekt wiedergegeben. Es gab drei Musiker, die sich ebenfalls vor Ort geäußert haben. Und das war Dee Snider von Twisted Sister, die, wir können es schon mal sagen, auch in der Liste platziert sind. Außerdem Frank Zappa, ich weiß nicht, ob wir es erklären müssen, kennen wir vor allem als Gitarristen, der sehr gerne improvisiert hat und ja, auch sonst mit seiner Meinung nicht immer hinterm Berg gehalten hat. Und John Denver war ein amerikanischer Singer-Songwriter und ich würde mal sagen, auch womöglich aus Tipper Gores Sicht mehr auf der Seite der Guten, also wo sich dann eben auch diverse Beach Boys oder so eingefunden haben, die sich zu dieser Angelegenheit vor dem Senat äußern sollten.
Und Frank Zappa hat gesagt, naja, wenn etwas aussieht wie Zensur, wenn etwas riecht wie Zensur, dann ist es auch Zensur. Das heißt, er hat mit seiner Meinung nicht hinterm Berg gehalten.
Genau, wie war es bei Dee Snider?
Dee Snider wurde geladen, naja, er war natürlich schon optisch so der typische, ja, wie soll man sagen, so der Rockmusiker, dem man nicht zu viel zugetraut hat. Also er hatte irgendwie so sehr ausladende, lockige Haare, war dann geschminkt und tauchte dann im Senat auch mit so einem ärmelfreien Shirt auf. Aber er hatte sich wirklich gut vorbereitet. Er hat halt so argumentiert, naja, manche Texte muss man halt interpretieren, um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Und er interpretiert halt seine Texte so. Und eigentlich sagt es viel mehr aus über Tipper Gore, wie sie die Texte interpretiert.
Und damit wir ihre Interpretation nachvollziehen können, würde ich sagen, wir hören einfach einmal rein in den wahrscheinlich vielen bekannten Song We're Not Gonna Take It von Twisted Sister, angeklagt wegen Violence. Ja, das war We're Not Gonna Take It von Twisted Sister. Und wir haben ein kleines Problem, denn wir sehen kein Problem bei diesem Text.
Nee, eigentlich nicht. Ne? Das ist ein fröhlicher, netter, rebellischer Rocksong und der Text, der handelt eigentlich davon, ja, von so jugendlicher Rebellion gegen die Altvorderen. Und das war's eigentlich, oder? Ist da noch mehr drin?
Im Text eigentlich gar nicht. Wir haben uns natürlich wie so oft dazu das Musikvideo angeguckt und ja, das ist alles, was du gerade gesagt hast, wird da verkörpert. Ne? Also der junge, gitarrenspielende Protagonist wird halt von seinem Vater ermahnt und schlägt dann eben mit tatkräftiger Unterstützung von Twisted Sister zurück und rockt ihn dann mit der Gitarre und dem Song auch mehrfach aus dem Fenster des Hauses, wo er dann auch rausfällt und unsanft im Vorgarten landet. Wo ich jetzt aber sagen muss, in dem Alter habe ich sowas auch in Harry Potter 2 im Kino gesehen. Und
ja, und das ist natürlich auch so humoristisch und übertrieben dargestellt, dass man eigentlich nur drüber lachen kann. Also
genau.
Was daran jetzt irgendwie gewaltverherrlichen sein soll, ich sehe es einfach nicht.
Im
keine
Gegenteil.
Ahnung.
Im Gegenteil, also ich will den Text ja jetzt nicht auch wie du schon sagst, ruft ein bisschen zur Rebellion auf, aber ich will das jetzt auch nicht glorifizieren, aber im Gegenteil, es wird ja sogar eigentlich das Fehlverhalten der Erwachsenen angeprangert. Ne? Also, oh, you're so condescending, du bist so herablassend und we've got the right to choose. Und ja, ich weiß nicht, ob da einfach auch nochmal eine andere Angst vor der Auflehnung der Jugend gegen ihre Eltern hintersteckte. Aber so wirklich sind uns die Gründe, wenn es denn nicht die Gewalt im Musikvideo sein soll, nicht klar, warum dieser Song auf der Liste gelandet ist. Und dann nur noch ausgerechnet Dee Snider, Twisted Sister Sänger, als die einzige Person von dieser Liste, die wirklich vor Gericht auch erschienen ist. Er hat sich allerdings da auch noch für andere Songs verteidigt, nämlich unter anderem den Song Under the Blade von Twisted Sister, zu Deutsch Unter Messer. der ebenfalls angeprangert wurde. Da glaubte Eckhart, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, er hat es relativ geschickt so gedreht, dass die Probleme eigentlich in den verdorbenen Gedanken von Tipper Gore wurzeln würden. Tipper Gore meint nämlich, dass es in dem Text um Sadomaso-Praktiken ginge. Er sagt aber, es ist relativ einfach, es geht halt um eine Operation, die bei einem Bandmitglied vor kurzem durchgeführt wurde und die Angst vor selbiger, die beschrieben wird. Und man kann sich das auf YouTube bis heute noch ansehen, in hervorragender Qualität. Und es ist schon ganz unterhaltsam. Also auch, Eckart, du sprachst schon von, wie er da überhaupt vor Gericht erscheint.
Ja, ja, natürlich, ne? Als wirklich so verlotterter, aufgebrezelter Rocker, dem man halt wirklich nichts zutraut. Und der dann aber, wie er dann später im Interview auch sagte, ja, im flüssigen Englisch dann halt seine Position darbringen konnte und eigentlich die ganzen Senatsmitglieder, die Senatoren, die Mitglieder des PMRC dann wirklich zum Stammeln brachte. Ne? Die wussten gar nicht mehr, was sie darauf sagen sollten eigentlich. Und es war schon ziemlich entwaffnend.
Und ich finde, ohne dass wir uns jetzt auch zu sehr gegen diese scheußlichen Rocker, diese Kriminellen irgendwie auf deren Seite schlagen wollen. Aber ich finde, das ist auch wirklich ein schönes Zitat, was er da gebracht hat, nämlich, dass die volle Verantwortung dafür, auch seine Kinder vor schlechten Inhalten fernzuhalten, einfach bei ihm und seiner Frau läge und sie niemanden anderen, keine andere Instanz davor brauchen, die das für sie übernimmt und damit eigentlich schon das ganze Konzept im Kern schon ganz gut kritisiert hat. Das waren die ersten 7 Songs der Filthy 15 und wir freuen uns auf 8 weitere Songs, die wir in 2 Wochen in der nächsten Folge vom Boys of Summer Podcast hören. Ich freue mich ganz besonders, weil es endlich mal ein bisschen mehr in die Themenvielfalt gibt. Es war ja doch heute sehr Sex- und Gewaltlastig.
Fehlt da noch?
Da fehlt noch Drogen- und Alkoholkonsum und natürlich der Okkultismus, auf den wir uns auch sehr freuen. Wenn ihr an der Folge heute Freude hattet, dann hört auf jeden Fall in 2 Wochen wieder rein. Spoilert euch nicht bis dahin, sondern beschäftigt euch lieber nochmal mit diesen 7 wirklich
Todsünden.
So kann man es schon sagen. Genau, diesen schlimmen, schlimmen Songs. Schreibt uns gerne bei Facebook oder Instagram, Boys of Summer Podcast, in die Kommentare, welcher der Songs eure Kindheit früher als geplant beendet hat oder was euch heute Nacht nicht schlafen lässt. Wir sind sehr gespannt. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch noch ein bisschen Geld im Klingelbeutel lassen unter patreon.com/boysofsummerpodcast. Egal wie viel, we're gonna take it jederzeit. Und bis dahin, wir hören uns in 2 Wochen.
Bis dahin.